Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute zu Gast an dieser Stelle ist eine Allrounderin auf der Bühne, auf die ich mich sehr freue. Sie singt, sie spielt, sie schreibt, sie unterhält die Menschen, sie versteht was vom Wein. Kurzum, sie ist eine Frau mit vielen Begabungen. Sie kennt jeden in der Region und alle kennen sie. Ich spreche von Ulrike Nerath. Schönen guten Abend, Uli.
Guten Abend, liebe Jutta.
Eigentlich hätte ich dich gerne schon im Januar hier gehabt, denn eins deiner Bücher heißt »Ich mich uffrisch, ist mir's lieber egal« und das ist ja das perfekte Motto zum Jahresbeginn. Da warst du aber verreist. Das Motto gilt allerdings auch noch im Februar, denn es ist einfach genial.
Ja, es ist ja nicht von mir erfunden.
Zeitlos, ja. Hältst du dich eigentlich selbst daran?
Ja, absolut. Es klappt auch. Wenn man sich wirklich furchtbar über irgendwas ärgert, dann habe ich diesen Satz sofort im Ohr und dann denke ich, okay, ehe ich mich aufrege, ist es mir jetzt lieber egal. Und dann 2 Minuten ist es vorbei.
Gib uns doch mal einen heißen Tipp, wie das geklappt hat. Also musstest du lange üben, so meditativ.
Nein, also ich habe diesen Text ja schon es ist ja nicht mein Text, ist ja ein hessischer Text und allgemein bekannt. Ich habe den lange Zeit mit dem Walter Renneisen im Programm, ich glaube, die Brände Kittel schon gesprochen und habe ihn auch als das Motto meines Buchs genommen, was du ja gerade zitiert hast. Ja, ich denke mir, dass es eine schöne Sache ist, um die Leute auch dazu zu bewegen, sich nicht über alles aufzuregen, was jetzt ist, ne?
Ja, es ist ganz toll und ich muss leider sagen, ich übe noch, obwohl ich dein Buch schon, es ist erschienen 2014 und seit dieser Zeit habe ich das schon zu Hause im Regal, aber es hat bislang noch nicht so geklappt. Wir hätten eine blaue Stunde auch im letzten Sommer schon machen können, nämlich um dein Jubiläum zu feiern, 50 Jahre deutsche Weinkönigin. Über das Thema reden wir gleich ausführlich, aber erstmal die Frage, was aktuell ansteht. Ein weiteres Jubiläum in Sicht, ein Buch, mit Sicherheit die nächsten Auftritte. Erzähl doch mal bitte.
Eher die nächsten Auftritte. Also es ist schon noch so, dass ich mit meinen 2 Trios habe ich mittlerweile, das sind alles übrigens, ich arbeite fast nur mit Männern, mit Widdern zusammen, mit Widdermännern. Und das erste Trio ist der Jürgen Streck und der Klaus Pranzen. Und wir haben zusammen ein Programm, das heißt C'est la vie, ist ein Programm über Tucholsky. Und dann habe ich mit Frank Goliszewski eine Komödie, die Tatort-Regisseurin Silvia Hoffmann geschrieben hat. Klick ins Glück, Liebe im Internet. Ich spiele 5 Frauen, suchen einen Mann und ein Pianist sucht eben eine Frau, aber von den 5 ist keine dabei. Jedenfalls mehr wird nicht verraten. Das spiele ich im Unterhaus im Mai. Und dann kommt noch eine Sache, die ich mit der Opera Piccola zusammen mache. Das ist eine Schule in Bad Schwalbach für Opernsängern und wir sind zusammen und haben ein Programm gegründet, das heißt Zwischen Wald und Reben, Wald Taunus, Reben Rheingau, und mit namhaften und bekannten Künstlern aus dem Rheingau und aus dem Taunus wollen wir ein Konzert zusammen machen, diesmal im Rheingau und in Bad Schwalbach im Kurhaus und in Eppstein im Sommer als Open Air. Also darauf freue ich mich wirklich sehr und ich hoffe, dass das auch alle Leute noch anspricht und dass viele kommen. Also der Termin, der erste wäre am 29. April in Kittrich im Bürgerhaus.
Die anderen Termine wird man sich nicht gemerkt haben jetzt. Wo kann man die nachlesen?
Auf meiner Homepage, ja.
Gut. Und das Theaterstück, das du erwähnt hast, das hast du einmal gespielt im Pariser Hoftheater. Und kommt das dann nochmal in der Saison?
Ja, das Klick ins Glück. Das spiele ich jetzt im Unterhaus und wir haben es in Trossingen gespielt und ich werde es auch noch ein paar Mal spielen. Also im Moment ist es.
Ja, halt, in Wiesbaden meine ich jetzt.
In Wiesbaden spiele ich es jetzt vorerst nicht mehr, nein.
Dann müssen wir uns in Geduld fassen. Wir hören zur Einstimmung ein paar Takte aus deinem Marlene Dietrich-Programm. Also wirklich nur ein paar Takte, aber ich möchte gerne gleich am Anfang mal ein bisschen Musik von dir spielen. Die Welt war jung. Uli, passt der Titel Die Welt war jung zu deiner Zeit als Weinkönigin, habe ich mich gefragt.
Och, eigentlich nicht. Denn da war der noch kein Stress für mich. Es hat mich eigentlich später kann man das mal sagen. Also in der Zeit, als ich sowohl Fernsehen gemacht habe, als auch Rheingau Musikfestival, als auch Radio und die Bühnenpräsenz, noch andere Programme, das war für mich Stress. Und da kann man eigentlich ein bisschen sagen, das stimmt so in der Zeit. Aber früher als junge Frau, als 21-Jährige in der Welt gereist, das war für mich einfach nur noch Abenteuer. Nee, also das war wunderbar, das war kein Stress.
Aber in dem Lied geht es ja darum, dass man sich an die Apfelbäume der Kindheit oder der Jugend erinnert. Also, und das wollte ich gerne wissen, ob das auch so gewesen ist bei dir.
Nee, in der Zeit ganz bestimmt
nicht. In der Zeit nicht.
Die Apfelbäume, die kommen vielleicht jetzt erst.
Also zur Weinkönigin. Du bist um die Welt gereist, du hast deine Erlebnisse notiert. Die sind nachzulesen in einem umfangreichen Rückblick, was so eine Krönung bedeutet und nach sich zieht. So, sag uns doch jetzt mal bitte, was du nach 50 Jahren so plastisch im Kopf hast, als ob es gestern gewesen wäre.
Ja, das war die Reise nach Amerika und das war die Reise auch nach Südostasien. Da wurde ich vom Oberbürgermeister Jockel Fuchs damals eingeladen, bei der Bürgerreise mit dabei zu sein und Werbung zu machen für deutschen Wein. Und der spannendste Aufenthalt war in Manila, muss ich sagen. Das war unsere erste Ankunft und wir wurden eingeladen vom Präsidenten Marcos, diesem bösartigen Diktator. Aber wenn man so 20, 21 ist, ist man einfach nur Königin, dann ist einem das auch egal. Damals, heute sehe ich das mit ganz anderen Augen. Wir sind da in den Palast eingeladen worden, mussten alle Handtaschen abgeben, wir mussten alle Fotoapparate abgeben, wir haben uns hingestellt und dann kam der Marcos rein und hinter ihm 3, 4 Soldaten mit angelegten Gewehren auf uns, auf die, also Zivilisten. Und er winkte mich dann so, ich habe die Krone aufgehabt natürlich, mit Dirndl stehe ich da vor dem und dann winkt er mich so gnädig zu sich. Bin natürlich zu ihm hin, aufgeregt wie ich war. Er hat mich dann gebeten, auf seinen Schoß zu setzen. Dann wurde ein Hoffoto gemacht, also von dem Hoffotografen. Und das hat mich also fürchterlich aufgeregt, das Ganze. Und in dem Moment ging die Tür auf und die Imelda kam rein, also die Frau mit den 200 Paar Schuhen. Ich glaube, ich habe auch 20 Paar daheim bestimmt. Aber das hat mich sehr fasziniert. Diese Frau ist eine wunderbare Person für mich gewesen damals. Sie hat mir mit der linken Hand die Hand gegeben, weil sie ja kurz vorher bei dem Attentat verletzt worden ist. Das war ein spannender Moment. Und dann in Amerika war auch etwas. Dann hat der Agent für uns in Amerika die teuersten Hotels gebucht, weil die sich gedacht hat, da kommt die Königin. Ich war ja nicht die Königin Elisabeth, sondern nur die Uli aus Martinstal. Und hat die teuersten Hotels gebucht und in Chicago in der Mitte unserer Reise sagte mir mein Begleiter, Herr Dr. Michel vom Stabilisierungsfonds für Wein, also Ulrike, wir müssen uns entscheiden, entweder Sie fahren mit mir alleine weiter, nach Hause oder Sie fahren alleine weiter. Und dann habe ich, ja.
Ich muss unbedingt noch was fragen zu dem Diktator auf den Philippinen, ne? Ob das zu deiner Arbeitsplatzbeschreibung gehört hat, dich auf den Schoß von Diktatoren zu setzen?
Ganz bestimmt nicht. Als Kind, als junge Frau, das war einfach eine Reise, die man halt mit Spannung gemacht hat, fertig.
Ja.
Kann man sonst nichts zu sagen, nee.
Ja, wie bist du da umgegangen mit der Situation? Also einfach so.
Einfach so.
Du hast dich hingesetzt und bist wieder aufgestanden.
Ja, genau, ja. Fertig, das war's.
Ich wollte dich nur kurz unterbrechen, aber ich wollte das nochmal genau wissen. Also du warst jetzt in Amerika.
Ja, und damals gab es ja kein Handy und es gab auch, das Telefonieren war wahnsinnig teuer und ich musste die Nacht überlegen, ob ich jetzt allein weiterfliege nach die Westküste oder ob ich zurückfliege mit dem Dr. Michel und in meinem Hotelzimmer habe ich so Tipp-Tapp gemacht auf dem Teppich. Und immer wo dann Tipp-Tapp, habe ich gesagt, wenn ich bei Tapp ende, dann fahre ich allein. Und ich habe natürlich bei Tipp geendet, aber ich habe dann am nächsten Tag gesagt, ich fahre doch allein weiter. Und habe meine Mutter nicht angerufen. Das war auch okay so. Ja, und so wird man dann natürlich auch selbstständig. Dann bin ich dann allein nach San Francisco und wurde dann am Flughafen abgeholt und sofort zum nächsten Event gebracht. Also ich hatte ja sehr, sehr viele Weinproben dort und sehr viel Presse auch, sehr viele Fernsehauftritte. Also das war schon sehr spannend. Und ich war die erste deutsche Weinkönigin, die in der Zeit, wo wir Deutschen also einen guten Werbeetat hatten für Wein. Deswegen konnte ich auch reisen, 3 Wochen lang. Und ich glaube, das war bahnbrechend auch für die gesamten Weinköniginnen der Zukunft, dass dann plötzlich auch viele ins Ausland gereist sind. Ich war die Erste, die 280 Tage weltweit unterwegs war, tatsächlich.
Donnerwetter. Und sind das Einladungen gewesen oder wie sind die Reisen überhaupt organisiert worden, beziehungsweise die Events?
Ja, das
ist das von Deutschland ausgegangen? Waren das Angebote?
Nein, nein, das macht das Deutsche Weininstitut. Ich bin ein Jahr mit dem Deutschen Weininstitut, habe ich zusammengearbeitet. Und die haben dem zugestimmt, dass ich diese Bürgerreise mitmache, unter der Bedingung, unter der Prämisse, dass ich in Hongkong, in Manila, in, ich weiß gar nicht noch wo, überall, wo ich dann Werbung machen musste, wo ich dann, in Japan war ich ja auch, in Tokio, wo ich dann mit den dort ansässigen Leuten, die über Wein, die Wein eben vertreten, dass ich mit denen dort zusammen Pressekonferenzen organisiere und mache und Weinproben, und das hat alles geklappt.
Es gab ja vermutlich ganz unterschiedliche Zugänge in Amerika oder in Japan. Erzähl doch mal von diesen Kulturunterschieden, die du da mitgekriegt hast.
Also das Erste war schon mal, dass ich blond bin. Das war für die schon mal, da kommt so eine Blondine an und die ist auch noch größer als der Moderator. Wir waren in so einem Fernsehstudio und ich sollte eine Flasche aufmachen und habe die natürlich entkorkt und habe die zwischen meinen Beinen, habe ich die hochgezogen, wie man das hier auch macht, ne, dass man die Korken da rauszieht. Das war schon mal, also die guckten mich dann an und dachten, oh Gott, was ist das denn da für eine? Und dann war das Schöne, ein kleiner Chor sang im Hintergrund, sah ein Knab ein Löslein stehen, Löslein auf den Heiden, war so jung und molgenschön. Ich musste so lachen, es war so lustig.
Ja, das haben sie gemacht, um dich zu erfreuen.
Um mich zu erfreuen, ja. Was natürlich ganz besonders war, dass mich jemand privat eingeladen hat zu sich nach Hause. Das ist sehr ungewöhnlich gewesen zu der Zeit. Ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Ich wurde dann eingeladen von einem Fabrikanten, der hat mich zu Hause bei sich. Und ich dachte, naja, bestimmt ein reicher Mann. Und ich musste erstmal die Schuhe ausziehen. Und dann machen die alles auf dem Boden. Ne? Man sitzt also nur auf dem Boden, auch bei solchen reichen Leuten. Und das war für mich, also ich habe gesagt, nee, also nach Japan ziehe ich bestimmt niemals. So, das waren so, ja, das ist schon kulturell ein anderes Land als Europa oder so. Damals ganz bestimmt noch mehr als heute. Ich war in Kathmandu, das war sowas von urwüchsig noch, das kann man heute gar nicht mehr vergleichen, wenn ich heute Bilder sehe von Kathmandu. Unglaublich, was das sich verändert hat.
Und wo hast du den deutschen Wein denn vor allem bekannt machen können? Und ist er überall gut angekommen oder war das dann nicht so der Geschmack von Amerikanern oder Japanern oder wo auch immer du warst?
Also die Japaner haben schon sehr großen Respekt vor deutschem Wein gehabt. Ich war da in so einem Kaufhaus, so ähnlich wie hier Karstadt, sagen wir mal. Und da habe ich gesehen, dass in einem Regal eine Trockenbeerenauslese von Staatsweingut lag für $150. Oh, habe ich gesagt, guck mal, die haben das sogar im Supermarkt liegen, die teuren Weine. Also die Japaner hatten schon immer eine ganz andere Meinung für deutschen Wein. In Amerika war es anders. In Amerika waren wir ein bisschen entsetzt, weil die dort erstmal Eiswürfel in ihren Wein, in den Partys, haben die dann Weinwürfel, also Eiswürfel reingemacht. Und die Weine waren verheerend. Das war Blue Nun und Gröver Nacktarsch. Aber wirklich, ich will nichts gegen Gröver Nacktarsch. Heute sind die ganz anders, die Weine. Nur damals haben die Leute nur diese Weine, diese verrückten Namen hatten, auf dem Programm gehabt. Und der Dr. Michel und ich, wir hatten ja die Aufgabe vom Deutschen Weininstitut, das neue deutsche Weingesetz zu verbreiten und zu bekannt zu machen. Und das war kein Wein von 1971 dabei. Und deswegen sind wir zunächst in den Liquorstore und haben die ganzen Weine umgetauscht und haben gesagt, nee, mit den Weinen können wir nichts anfangen. Wir brauchen die Weine mit dem neuen Label, mit den neuen Gesetzen. Also das war auch schon spannend da in Amerika, ja.
Und hat das dann geklappt?
Ja, klar.
Die haben da ein richtiges Aha-Erlebnis gehabt. Kann deutscher Wein auch schmecken,
ja. Also ich muss sagen, im Nachhinein, die Amerikaner haben ein bisschen mit Lächeln uns aufgenommen, glaube ich, damals. Heute nehmen sie uns schon ernster, aber die Amerikaner machen ja selbst hervorragende Weine und die würden sich einen Teufel tun, jetzt so viel Wein von Deutschland. Aber ich glaube, dass sehr viel Wein von Deutschland mittlerweile exportiert wird nach Amerika, doch.
Mit Wein hast du dich ja schon bei deinem ersten Auftritt vor Publikum befasst. Da warst du 10 Jahre alt und hast das erste Gedicht vorgetragen, Die Traube les von Hedwig Witte. War das der Startschuss?
Ach, kann sein. Ich war immer schon so eine Verrückte. Also meine Mutter ist jemand, die immer auf der Bühne stand früher. Und mein Vater ist auch ein sehr begabter Mensch gewesen. Ich habe von beiden Genen also sehr viel abgekriegt. Vom Vater mehr die Sache, dass ich male, zu Hause zeichne, und meine Mutter eben das Gesangliche, ne? Und die waren ja früher schon auf den Theaterbühnen. Die haben ja schon, da war ich mit, bei ihr noch, war sie schwanger mit mir, da sang sie ja schon das Weiße Rössel, die Wirtin. Und mein Vater hat das Bühnenbild gemalt, also in den 50er Jahren. Ich bin in der Theaterfamilie eigentlich groß geworden. Deswegen ist das Gehen schon von Geburt an dabei gewesen.
Du hast ja lang als medizinisch-technische Assistentin gearbeitet. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, sondern wann dein Weg zur Kunst begann. Also dein, sagen wir mal, ernsthafter Weg. Also, dass du nicht mehr als Kind aufgetreten bist oder als Jugendliche oder so, sondern dass du gesagt hast, aha, ich habe eine neue Karriere im Sinn.
Das ging los, dass ich den Mundartverein mitgegründet habe mit Hedwig Witte 1984. Dann haben wir das Theaterstück Die Hallgärtner Jungfer aufgeführt und ich sollte singen. Und das habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht. Da war ich so Anfang 30. Und dann hat der Komponist gesagt, also Ulrike, wenn du da jetzt nicht mitsingst, dann schreibe ich überhaupt keine Musik für das Musical. Du bist Buffo, also als Buffo-Mädchen musst du ein Lied singen. Ach Gott, habe ich gesagt, wie furchtbar, jetzt muss ich auch noch singen. Ich wollte ja nur Theater spielen. Und ich sehe noch den Pianisten, also den Komponisten bei der Premiere unten am Klavier sitzt. Es war im Bürgerhaus in Österreich. Und der guckt mich an und ich singe, ich fange an, meine Knie fangen an zu zittern und er schüttelt nur den Kopf. Und ich habe gedacht, oh Gott, hätte er mir bloß diese Schmach erspart. Und als die Premierenfeier war, sagt er zu mir, also Fräulein, war ich da schon Frau Nerath? Ja, ich war schon verheiratet. Frau Nerath, also wenn Sie wollen, bilde ich Sie als Chansonsängerin aus. Sie haben was in der Stimme, das einfach, das schreit nach Ausbildung. Und so bin ich dann eigentlich wöchentlich einmal zu ihm zum Training und hatte innerhalb von 3 Monaten ein Chansonprogramm. Und da ging es eigentlich los. Aber ich habe ja zwischendurch noch als MTA gearbeitet in der Rheumaklinik, ne?
Ach so, aber du wusstest schon, wohin die Reise geht.
Dann habe ich gedacht, ja. Das gefällt mir. Und die Zuschauer hatten das auch gutiert.
Ja.
Und da habe ich gedacht, gut, dann versuche ich das erstmal so auf die Art und Weise weiter. Habe dann viele Theaterstücke inszeniert nachher auch selbst und selbst mitgespielt, also beim Mundartverein. Und mit 40 etwa habe ich gesagt, so jetzt mache ich es ganz. Also jetzt hänge ich mein Büro, mein Laborkittel an den Nagel und mache nur noch künstlerisch weiter.
Ja. Der nächste Karriereschritt waren dann 150 Sendungen Fröhlicher Weinberg mit Fernsehkoch Johann Lafer. Kannst du mal ganz kurz sagen, bitte für die, die das nicht kennen, gesehen haben, diese Sendung, worum ging es da und was war deine Rolle?
Also ich war eingeladen zum Casting für einen Koch, den ich nicht kannte, als Mitmoderatorin über Wein zu moderieren. Und den Johann Lafer kannte ich gar nicht, der war aber schon bekannt. Also der hat schon andere Sendungen gemacht. Aber da ich zu Hause ja nicht koche, sondern mein Mann ja immer kocht, ich gucke auch bis heute noch keine Kochsendungen, tut mir leid, aber es ist so. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich den Weinpart übernehmen kann und er macht den Kochpart. Und wir haben uns kennengelernt und haben gesagt, wir machen das zusammen. Und wir sind beide da reingestolpert in diese sogenannte Unterhaltungssendung. Wir hatten viele prominente Gäste immer, die wir sowohl an den Herd zum Johann geschafft haben, als auch zu mir an die Weintheke. Die haben dann Weintest gemacht. Und es war eine richtig tolle Unterhaltungssendung. Ich habe also wirklich 14 Jahre lang haben wir das gemacht und die Leute hatten wirklich viel, viel Spaß daran. Aber irgendwann ist halt alles mal zu Ende.
Ja, du hast moderiert und auch Gespräche geführt und gesungen.
Mhm, genau, gesungen habe ich immer, ja.
Und das Volkstümliche und das Ambitionierte, lief das eigentlich parallel oder kam das Ambitionierte irgendwann später? Also ich meine damit, wann hast du Tucholsky, Erich Kästner und Friedrich Holländer und andere für dich entdeckt?
Das war die Zeit, wo ich alles parallel gemacht habe. Mhm. Auf der einen Seite Rheingau Musikfestival mit diesen etwas anspruchsvolleren Kabarettprogrammen. Kästner, Tucholsky, was auch immer, was ich dort gespielt, Lola Blau von Kreisler und so weiter. Und im Weinbergstudio habe ich natürlich auch Chansons gesungen, live. Ich war eine, die immer live gesungen hat. Das war damals auch sehr ungewöhnlich, weil die eigentlich alle singen Playback. Und wenn sie es noch so gut können, aber sie singen alle Playback.
Und irgendwann kamen dann auch Claire Waldorf und Marlene Dietrich zu deinen Favoriten dazu. Wann war das?
Ach, das, ich kann das gar nicht so oft zeitlich festlegen, aber das hat mir eigentlich immer schon gefallen. Ich habe mich auch mit der deutschen Geschichte angefangen zu beschäftigen, also 20er Jahre. die Kulturgeschichte und die politische Geschichte. Und so kommt man automatisch dann auch auf eine Marlene Dietrich oder auch auf eine Clara Waldorf, die sich ja sehr engagiert, also Marlene Dietrich sehr engagiert gegen den Nationalsozialismus gewehrt hat. Und ich habe mich auch mit Tucholsky sehr stark auseinandergesetzt, auch wie er geschrieben hat. Man kann die Texte heute nur bedingt noch vorbringen. Also die politischen Texte, die er geschrieben hat, er hat ja unter 5 Pseudonymen geschrieben. Und die einen heißen Peter Panther oder Theobald Tiger, das sind seine Chansons. Er hat sich nebenbei nämlich noch Geld verdient, weil er halt auch nicht zu reich war und hat sich eben mit den Kabarettdamen damals zusammengetan, hat gesagt, okay, ich schreibe euch Chansons. Und so diese Lieder singe ich halt heute noch. Die haben auch einen heute sehr großen Bestand. Das Programm spiele ich ja nach wie vor noch. Ich hatte hier in Wiesbaden, gibt es ja eine gute Stunde. Da bin ich in einem Studio und spiele zum ersten Mal online mit Leuten, die mir im Fernsehen zuschauen. Und da habe ich eine Stunde lang Clara Waldorf letztes Jahr im Oktober gespielt. Und jetzt vor 2 Wochen war ich mit Marlene Dietrich dabei und es kommen immer mehr Zuschauer. Das heißt, ich sehe wirklich nur eine Fernsehwand, wo kleine Bilder sind, wo kleine Ausschnitte sind von den Leuten, die mich angucken und die auch klatschen. Natürlich höre ich das nicht, aber ich sehe sie und das macht unheimlich viel Spaß. Man ist natürlich in so einem toten Studio und man kriegt kein Feedback von den Liedern. Aber ich spüre, ich sehe auch die Leute, dass sie sich freuen. Und das ist eine ganz tolle Sache hier in Wiesbaden. Und ich hoffe, dass das noch sich durchsetzt, dass da auch Sponsoren gibt, die das unterstützen. Weil es sind überwiegend ältere Leute, die nicht mehr weggehen können, die zu Hause sein müssen, aufgrund körperlicher, dass sie nicht mehr so richtig unterwegs sein können. Und die haben die Möglichkeit jetzt, Chansons oder Lieder, Chansons oder was weiß ich, Lesungen, alles zu Hause erleben am Internet und können mit dran teilnehmen. Und das ist eine tolle, tolle Geschichte. Das hat mich unheimlich fasziniert.
Einen besonders schönen Titel von Clara Waldorf hast du uns mitgebracht, den wir uns jetzt anhören. Wen Emil seine unanständige Lust.
Ja, 1925, da waren schon die Schönheitsoperationen up to date.
Das hören wir uns jetzt mal an. Das ist doch uralt. Sehr hellsichtig. Ja, ja. Uralt, aber sehr hellsichtig.
Die war überhaupt frech, die Clara Waldorf. Also auch raus mit den Männern aus dem Reichstag hat sie gesungen.
Das musst du mir gleich nochmal erzählen. Ich sag nur mal, dass hier Radio Rheinwelle 92,5 mit der blauen Stunde ist und der unnachahmlichen Ulrike Nährath. Du hattest mal gesagt, Clara Waldorf heute wieder bekannter zu machen, empfändest du als Auftrag.
Ja, ich glaube, sie gehört ja auch zu den emanzipierten Frauen in den 20er Jahren. Und sie hat, wie gesagt, nachdem in Deutschland erst 1919 die Frauen zum ersten Mal zur Wahl gehen durften, sie bereits 1925 gesungen hat, raus mit den Männern aus dem Reichstag. Das war so lange ein Riesenerfolg, bis Angela Merkel kam. Denn bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesungen habe, immer in der Zeit von 1985 bis 2000, da haben die immer getobt, die Frauen, und oder auch alle die Männer haben Buh gerufen. Und in dem Moment, wo Angela Merkel CDU-Vorsitzende wurde, dann war das Lied irgendwie auf einmal gar nicht mehr so interessant. Heute sind ja fast viele, viele Frauen, im Bundestag. Und insofern muss ich das immer erklären, dass das halt schon so alt ist. Und dass das damals ja wirklich eine Sensation war, gell?
Und was hat dich dann noch fasziniert an Clara Waldorf?
Eigentlich ihre Frechheit, eigentlich ihre Art zu singen. Und ja, die fiel ja leider Gottes auch nachher der Politik zum Opfer. Sie hat nämlich sie nicht selbst, sie hat ja ein berühmtes Lied, den Hermann Hester, ne? Und das wurde dann vom Volk nachher umgeschrieben auf den Hermann Göring. Genau. Und dann hat der Reichsminister, ich weiß gar nicht, wie hieß er noch? Goebbels hat dann gesagt, wenn ich diese Person noch einmal in der Skala sehe, dann werde ich nie wieder hierher kommen. Und in dem Moment war ihre Karriere zu Ende. Das war 1933. Sie hat überlebt, sie hat alles geschafft, aber sie kam nie mehr so richtig raus. Sie hat auch nie einen Preis bekommen, was ich sehr bedauerlich finde, denn sie war wirklich der Spatz von Berlin damals in den 20er Jahren. Sie war eine tolle Frau.
Und in deinen Programmen erinnerst du ja an ihre Vita.
Ja, absolut.
Und erzählst diese Geschichten.
Ja.
Und was sie erlebt hat in der Nazi-Zeit.
Genau das Gleiche, wie ich auch für die Marlene Dietrich mache. Ne?
Ja. Mit dem Programm hast du große Erfolge erzielt, auch an Orten, die man gar nicht so auf den Schirm hat, nämlich in Altenheimen. Da war Claire Waldorf ein Hit.
Ja, ich habe mich da ein bisschen vertan mit der Zeit, weil ich dachte, wenn man so in ein Altenheim geht, die Leute sind so alt. Die sind gar nicht so alt. Die sind ja, sagen wir mal, 35 geboren. Und da war Claire Waldorf, da waren die ja noch Kinder, als die Claire Waldorf damals bekannt war. Oder sie gar noch gar nicht auf der Welt. Insofern bin ich jetzt mittlerweile in den Altenheimen. Ich bin hier im Toni-Sender-Haus sehr oft und im Moritz-Lang-Haus und im Hilda-Stift. Und da singe ich natürlich Lieder aus den 50er Jahren. Also, wo meine Sonne scheint oder die Capri-Fischer. Das sind Lieder, die die Leute auch mitsingen alle. Und oder so, selbst sogar mit 17 hat man noch Träume. Das kommt in den Altenheimen und in den Seniorenstiften unheimlich gut an. Die können das alle mitsingen. Das ist meine Aufgabe, diese Menschen, das habe ich in der Corona-Zeit sehr rasch gemacht. Ich habe mich relativ früh impfen lassen, damit ich in die Altenheime gehen durfte, weil ich ja gemerkt habe, dass die Menschen dort nicht an Einsamkeit, dass sie nicht sterben, weil sie alt sind, sondern weil sie einsam sind. Es war ja nichts, man konnte ja nichts machen. Und ich durfte also gehen, natürlich geimpft dann und musste dann 4 Wochen warten. Und habe dann regelmäßig Mundart oder mit den Leuten Lieder gesungen, Volkslieder gesungen. Volkslieder singen sie am allerliebsten. Das ist ganz fantastisch, dass ich da mit denen, wirklich mit denen mache ich da was auf. Und die freuen sich mittlerweile, wenn ich hinkomme, beklatschen sie mich schon. Es ist am Anfang sehr schwer, weil die älteren Leute sehr skeptisch sind, wenn da so jemand reinkommt, der irgendwie so ein Programm machen will. Da muss man schon sehr für kämpfen, dass man die Leute auf seine Herzensseite bekommt. Und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen jetzt.
Wie war das am Anfang? Waren die da ganz still, unbewegt?
Ja.
Haben gesagt, was will die denn hier?
So, und die sagen ja nichts. Die sitzen nur da, gucken unter sich und ich kann mich da abtoben. Und da habe ich dann, ich muss es anders machen. Ich muss die Leute einfach anders ansprechen. Und das ist mir gelungen. Ich kann das jetzt nicht mehr genau sagen, wie das lief. Aber es ist jetzt so, dass wenn ich reinkomme, dass die Leute sich freuen. Da ist so, oh, die Frau Nerath ist wieder da, wir haben wieder schön lustig, dann trinken die Kaffee und trinken auch ein Gläschen Wein nachher. Dann machen wir ein Schunkellied zusammen, also Weinlieder singen wir dann zusammen. Nee, ich glaube, dass ich den Leuten da wirklich einen Spaß mache, eine Freude mache.
Und das machst du nach wie vor?
Ja, das mache ich jetzt wieder. Ich habe jetzt im März Termin im Toni-Sender-Haus, da machen wir Mundart. Das wird immer so ein bisschen vorgegeben von der Leitung. Und dann mache ich mit Michael Senzig am Muttertag, bin ich dann dort. Dann singt der Michael Senzig, ist ja ein Wiesbadener Tenor hier, mit dem mache ich sehr viel Programm auch in den Altenheimen und im Seniorenstiften. Und er singt halt diese wunderschönen Lieder, ist auch ein schöner Mann. Der Michael, der kommt natürlich bei den Frauen besonders gut an. Ja, und das machen wir Muttertag und Weihnachten sind wir natürlich auch ganz oft unterwegs, gerade mit den Weihnachtsprogrammen für die älteren Leute. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Mittlerweile macht es mir wirklich viel Spaß. War am Anfang, da habe ich gedacht, oh Gott, warum tue ich mir das an? Aber heute sage ich mir, es ist etwas Gutes, was ich tue.
Ja, erstens das und zweitens ist es auch schön, wenn man merkt, man kriegt die Leute.
Ja, ja, das ist ein Kampf gewesen.
Wenn aber es nicht so einfach ist.
Nee.
Und man bekommt sie trotzdem.
Ja.
Bist du noch auf der Suche nach weiteren Entdeckungen, etwa weniger bekannte Sängerinnen aus den 20er Jahren? Also hast du immer noch Lust, da Schätze zu heben?
Eigentlich weniger. Nein, jetzt habe ich was ganz Neues vor. Und zwar gibt es ja einen Moderator im SWR, das ist der Martin Seidler. Der ist Fernsehmoderator mit der Landesschau in Mainz und macht auch Kaffee und Tee und alles Mögliche moderiert er. Und ist auch einer, der nebenbei Kästner und alle möglichen Texte moderieren kann und sprechen kann. Und ihn habe ich angesprochen, ob wir zusammen nicht mal ein Programm machen. Und das machen wir jetzt. Wir sind dabei, jetzt zusammenzustellen. Das Programm heißt Von Liebe, Lust und Leidenschaft, die schönsten Liebesgedichte, Chansons und Lieder. Und wir sind damit im Juni im Laufen selten im Barockhaus zur Premiere. Und in Breckenheim sind wir auch noch bei den Kulturtagen im August.
Kann man alles nachlesen auf deiner Homepage?
Ja.
Wir müssen noch über einen anderen deiner Favoriten sprechen, nämlich Georg Kreisler. Was faszinierte dich an ihm?
Das Musical Lola Blau. Das habe ich hier in Wiesbaden im Staatstheater gesehen damals. Und bin dann direkt zum Herrn Lein, wie hieß der damalige Lein, der damalige Intendant, Leininger.
Leininger. Ja.
Ich habe ihn wirklich aufgelauert und habe gesagt, Herr Leininger, können Sie mir mal sagen, wo man an die Noten kommt von diesem Musical, weil es ein Musical für eine Schauspielerin, heute Abend Lola Blau. Das ist die Geschichte einer jüdischen Schauspielerin, die gezwungen wird, rauszugehen, um sich gegen Hitler oder vor Hitler zu schützen. Eine österreichische Schauspielerin. Und das hat mich so fasziniert, dieses Stück, weil die Lieder so fantastisch sind. Und Herr Leininger hat mir dann gesagt, wo ich das bekomme, hier in Wiesbaden, Musik und Bühne hat es damals, gibt es heute nicht mehr den Verlag. Ja, und dann habe ich das ganz oft gespielt. Also Lola Blau war und ist mein absolutes Lieblingsstück, bin ich leider mittlerweile ein bisschen zu alt zu. Ich habe es 2005 zuletzt gespielt im Rheingau Musikfestival, 6-mal auf der Bühne. Und ich träume immer noch davon, dass ich da vielleicht mal jemand findet, der mit mir das arbeiten will. Also ich als Regisseurin, ich würde das wahnsinnig gerne nochmal aufführen mit jemand anderem zusammen. Es ist ein traumhaftes Stück. Und ich habe einen sehr, sehr großen Respekt vor Georg Kreisler und hatte ihn auch kennengelernt persönlich. Er war sogar bei mir in der Sendung im Fröhlichen Weinberg. Das sind so aufregende Momente gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt so ein paar Künstler, wo ich dachte, wow, dass ich die kennenlernen darf. Da ist zum Beispiel, also Kreisler war einer, dann habe ich mich wahnsinnig gefreut über Hans-Dieter Hüsch, der zu uns in die Sendung, eine normale Unterhaltungssendung kommt. Das war ganz toll für mich. Und natürlich mein Star Pierre Pries, der Winnetou. Das war natürlich mein absolutes Highlight, die drei. Oder
ja, Hanne. Toll. Winnetou, Pierre Pries.
Ja.
Du hast auch einen Titel mitgebracht von Georg Kreisler, nämlich Zu leise für mich. Mhm. Und den würde ich jetzt gern mal spielen, wenn es der Player erlaubt.
Also es ist ein Stück aus dem Musical Lola Blau.
Es ist schon wieder nichts geschehen, heißt es im Lied. Und ich habe überlegt, ob der Satz mal für dich eine weitergehende Bedeutung hatte. Es scheint mir fast so, weil du in die Politik gegangen bist.
Das ist doch schon so lange her mit dem Lied. Nein, mit der Politik, das war so. Es ging wieder um die Corona-Zeit und habe festgestellt, dass viele Künstlerkolleginnen und Kollegen von mir echte große finanzielle Probleme bekamen. Ich habe von einer Zauberin gehört, dass ein Kollege von ihr sich umgebracht hat. Ein anderer hat sich seine Miete mühsam verdient, indem er Flaschen gesammelt hat, um Pfand zu bekommen. Also es war verheerend. Die Situation war einfach verheerend. Ich habe auch in Mainz ziemlich viel gesungen, damals mit anderen Künstlern zusammen, um da Geld zusammenzukriegen für andere Künstler. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, man muss doch irgendwie was machen, dass die Künstler mehr Geld kriegen. Und dann sagt mein Mann, ja, wenn du was erreichen willst, dann geh in die Politik. Da kannst du vielleicht mehr erreichen, als wenn du das hier als einzelne Person machst. Und da habe ich gedacht, na gut, ich saß dann beim Sektfest irgendwo mit dem Bürgermeister aus Eltville und mit dem damaligen Kreisvorsitzenden, der Herr Peter Wiltsch. Und da hat er gesagt, wolltest du nicht mal in die Politik gehen? Und da habe ich gesagt, ja, da sagt er, es ist jetzt Zeit. Wir müssen jetzt aufstellen. Das ist im einen Jahrgang 21 ist jetzt Wahl. Ah ja, gut, dann lasse ich mich mal aufstellen. Mich wählt sowieso niemand, habe ich gedacht. Und dann kam ich ja wirklich mit meinen Stimmen nach Peter Beuth, also auf Platz 6 direkt. Ich war selbst überrascht. Und seit der Zeit bin ich im Kreistag. Und habe tatsächlich zusammen natürlich mit allen anderen bewirkt, dass der Rheingau-Taunus-Kreis wenigstens jetzt erstmal für 3 Jahre probeweise dem Kulturfonds Rhein-Main angehört. Das war mir wichtig und da hoffe ich doch, dass jetzt mittlerweile wirklich da was ins Laufen kommt. Deswegen auch dieses Projekt, was ich am Anfang erzählt habe, zwischen Wald und Reben mit den Künstlern vom Rheingau und vom Taunus, das hängt damit zusammen und wir hoffen sehr, dass wir eine Unterstützung bekommen jetzt.
Du bist im Ausschuss Umwelt, Mobilität, Tourismus und Kultur und sagst nochmal, weil die Blaue Stunde eine Kultursendung ist, was hast du da noch vor? Was willst du für die Kultur noch erreichen?
Ja, ich hoffe, dass die Künstler jetzt da sich dranhängen und dass die da ihr Geld bekommen. Momentan bin ich mehr interessiert auch an Mobilität, an Straßenveränderungen bei uns, dass da mehr Kreisel gebaut werden, dass die B42 endlich irgendwie anders koordiniert wird. Momentan interessieren mich solche Sachen jetzt auch mehr.
Was dringender ist.
Im Moment ist das für mich jetzt auch wichtiger.
Ist dein Engagement in der Politik auch ein Ausdruck deiner Heimatverbundenheit?
Unbedingt. Ich würde also niemals in irgend weiter weggehen, Bundestag oder so. Das kommt gar nicht für mich in Frage. Nee, ich bleibe ehrenamtliche Kreistagsabgeordnete und weiß auch noch nicht, ob ich mich nochmal aufstellen lasse. Aber das, was ich erreichen wollte, habe ich ja eigentlich schon erreicht.
Du hast die Mundart ja immer hochgehalten. Gleich sprechen wir darüber. Zuerst aber, ich finde dieses Lied so schön, gäbe sie acht und probiere mal, ob wir es hören können.
Da muss ich noch was zu erzählen. Ja. Da war der Georg Kreisler in der Zeit bei mir in der Sendung oder bei uns in der Sendung Fröhlicher Weinberg. Und da habe ich, Herr Kreisler saß dann in so einem Sessel und habe gesagt, Herr Kreisler, jetzt singe ein Lied von Ihnen, geben Sie acht, aber ich singe es auf Hessisch. Also halten Sie es fest und hören Sie es an. Und das ist das Lied.
Geben Sie acht. Gut, dass du bei uns bist. Was ist für dich das Charakteristische der Mundart? Was kann man besser sagen und singen in Mundart?
Eigentlich alles.
Alles?
Ja, ich finde Mundart ist immer viel, viel schöner, viel einfacher auszudrücken. Deswegen schreibe ich meine Bücher auch nur in Mundart.
Wie kommen denn deine Texte bei den Leuten an? Versteht dich eigentlich jeder?
Wenn ich rede, ja. Ich rede ja in Hochhessisch.
Ja.
Finde ich. Ja. Also wenn ich jetzt gleich was vorlese oder was sagen soll in Mundart, dann ist es schon verständlich. Also so wie die Hamburger, die haben ja auch eher ohne Sorge Theater, da versteht man es ja auch. Und so richtig echten miesen Dialekt, also sowas, wie soll ich sagen, miesen Dialekt, also so einen richtigen totalen
tiefen Dialekt,
das habe ich eigentlich nie gesprochen, weil wir zu Hause ja auch, mein Vater war Düsseldorfer und die Mutter hat eigentlich auch nie so Dialekt gesprochen. Das hat mir meine Freundin übrigens gesagt, die hat gesagt, ihr habt doch nie Dialekt gesprochen, ihr war doch immer Hochdeutsch. Hä, habe ich gesagt, ich dachte, ich bin mit Mundart groß geworden, also naja.
Im Rheingauer Dialekt kannst du auch ausländisch sprechen. Das habe ich sehr bewundert. Du kannst nämlich Französisch sprechen. Und das wollen wir jetzt von dir hören. Ein Gedicht von Hedwig Witte, vorgetragen von ihrer gelehrigen Schülerin Ulrike Nerath. Bitte sehr.
Also, und zwar muss ich das dazu sagen, mal kurz, dass die Franzosen ja damals im 17. bis 19. Jahrhundert hier waren. Und dass die den Dialekt natürlich hier im Rheingau sehr stark eingefärbt haben. Und das könnte jetzt so eine Anweisung sein von einem nassauischen Ladenbesitzer aus dem 19. Jahrhundert an seinen Kommiss, also an seinen Lehrbub, den er damit zum Ausdruck bringen will. Also, schasse mo de Giggel aus dem Schattengarde, alle dus mit Masch. Butz die Monde Scheib im Lade, halni du schur so unter Wasch. Muss doch die Fladose machen, willst du was verschamandrieren und die Alamode-Sache de Madame offerieren. Vor der Stuppe die Kapotche, vor die Krolle Bavaliotche, Stiefeletche aus Paris für die kitterische Fies. Waschlavor und Vertigo, Plümo, Blümo, Trümo, Pettigro, Trottoir und Parablay und Predul im Portemonnaie. Ach, es wird mir übel, non didier, babbelst du nicht wie ein Franzos, wäsch die Krembelage nicht los, alle wit, jetzt tut mein Schoß. Ein Wort verstanden?
No. Ja, alles. Ja, alles. Also, das sagen wir hier heute ja immer noch, Trotte war oder so.
Naja, aber es
wir
gibt
sagen
schon
auch nicht Bürgersteig. Alles hat man sicher nicht verstanden. In Wiesbaden hat man das vielleicht nicht verstanden. In Wiesbaden hat man vielleicht noch andere französische Ausdrücke.
Weiß ich nicht, kann's, aber Chasse jagen, ne?
Ja.
Jagen oder Schattengarde ist der
Schattengarde Jardin. Schattengarde ist klar, ja.
Jardin. Die Monde schreibt, das wusste ich lange nicht, was das ist. Das war die Scheibe, die Hauptscheibe, wo halt die Sachen hin.
Ja, genau, das wusste ich auch nicht.
Die Ausstellungsscheibe war das, ne?
Ja.
Halt nicht du so Ravage, also mach nicht so einen Umstand jetzt. Die Fladuse muss er machen, das heißt, er muss sich vor den Mädchen so ein bisschen, vor den Leuten, die einkaufen, muss er sich halt so ein bisschen produzieren. Willst du was verschamandrieren, also was willst du was verkaufen? Ne?
Ja.
Dubé ist klar, für die Kapotche. Bavaliotche, das sind die Lockenwickler.
Ja.
Das sind also so süße Sachen, finde ich. Aber es ist leider heute ziemlich außerhalb der Mundart jetzt. Aber das hat Hedwig Witte damals schon noch so rausgeschrieben.
Aber das ist sehr schön und witzig und kann man auch nachlesen in deinem Buch.
Ich mich aufrisch,
ist mir lieber egal.
Genau.
Heute ist der 13. Februar. Nächste Woche um diese Zeit ist die Hölle los. Rosenmontag, Fasnacht. Du giltst ja als Mainzer Fasnachtsgröße. Trittst du eigentlich auf?
Ich als Mainzer Fasnachtsgröße?
Ja.
Das bin neu.
Habe ich gelesen.
Nein.
Habe ich bei meinen Recherchen gelesen. Du giltst als Mainzer Fasnachtsgröße.
Sicher?
Ja.
Nein, also ich würde mich niemals, nee, als solche würde ich mich nicht bezeichnen. Ich habe nur mitgewirkt im Fasnachtsmusical.
Ja.
Aber da sind andere Fasnachtsgrößen dabei, und zwar richtige.
Ja. Trittst du heute noch auf? Also zur Fasnacht?
Nein, ich bin nie an Fasnacht aufgetreten.
Ach so.
Ich habe nur dieses Musical außerhalb der Fasnachtszeit gespielt.
Dann können wir das heute mal klarstellen.
Genau.
Dass du nicht so eine Fasnachterin im klassischen Sinn auch bist.
Nee, ich bin ganz früher, vor 25 Jahren, glaube ich, bin ich bei der Bohnebeidel einmal aufgetreten. Und da habe ich gesungen, raus mit den Männern aus dem Elferrad, und dann haben sie mich nie mehr eingeladen.
Du hast doch mit Nick Benjamin Programm gemacht, oder nicht?
Aber nicht auf der Fasnachtsbühne.
Ach, nicht auf der Fasnachtsbühne.
Wir haben Radio gemacht beim Konkurrenzsender.
Also eine wichtige Information, Ulrike Nerath
ist keine Fasnachtsgröße.
Keine Fasnachter.
Ich habe ja lange mit dem Fasnachter Norbert Roth, habe ich ja 7 Jahre lang Gerda und Walter gespielt im SWR, im Radio, jeden Freitagmorgen. Das war auch eine ganz tolle Sendung. Der Norbert Roth, der ist ja mit seinen 88 der fitteste von uns, unserem Ensemble, von unserem Musical-Ensemble. Wir spielen es auch wieder im November. Tatsächlich nochmal mit Hildegard Bachmann und mit Margit Sponheimer. Und der Nick Benjamin ist ja leider nicht mehr da. Das war ja mein Mann auf der Bühne. Das bedauere ich sehr, sehr, muss ich sagen, dass der Nick nicht mehr da ist. Das waren so liebe Freunde. Und der Heinz Miller wird wohl auch nicht mehr mitspielen. Also wir brauchen jetzt 2 neue Mitspieler. Den einen haben wir schon. Mein Partner ist also der Helmut Schlösser. Also mehr will ich euch jetzt nicht verraten. Und im November wollen wir nochmal auf die Bühne ins Unterhaus mit Feucht und Fröhlich von Frank Olischewski. Mhm.
Aber du hast die Fasnacht ganz gerne. Oder wie ist dein Verhältnis dazu?
Früher war ich eine Fasnachtsverrückte, bin auch überall. Ich werde jetzt wahrscheinlich mal auf Einladung vom Bürgermeister aus Kietrich auf den Rosenmontagszug gehen. Vermutlich allein. Mein Mann hat überhaupt kein Gen für Fasnacht. Der wird im blauen Salon sein. Der kommt zu euch. Und ich werde mir mal den Rosenmontagszug angucken. Aber ansonsten bin ich mittlerweile doch etwas weiter weg. Und ich gucke mir natürlich die Fernsehsendung an, klar, am nächsten Freitag.
Ja, das ist für...
Das ist Pflicht.
Das ist Pflicht.
Das ist Pflicht.
Unbedingt.
Unbedingt.
Und da muss man ja mitreden und muss sagen, was man gut gefunden hat,
genau,
und was nicht.
Nee,
und
das gucke ich wirklich gern. Ja.
Und schade, dass du nichts mehr zur Fasnacht sagen kannst, weil ich nämlich jetzt noch...
Kann doch was von früher erzählen.
Von früher.
Ja.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Okay.
Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte nur eben eine Überleitung machen zu unserem Schluss. Wir müssen nämlich jetzt zum Schluss kommen.
Ja.
Schon die Sendung ist zu Ende.
Mein Gott, die Stunde schon um.
Ja,
Wahnsinn.
Kaum redet man 3 Sätze, schon wieder eine Stunde vergangen. Also was ich sagen wollte ist, in einer der ersten blauen Stunden im Februar 2010 nämlich, zum Thema Fasnacht warst du schon einmal präsent, nämlich mit einem Lied, über das ich mich immer wieder freue. Denn du lobst Wiesbaden.
Mhm.
Natürlich ist es ein vergiftetes Lob, denn es kommt ja aus Mainz. Aber wir sind ja nicht so. Du weißt schon, wovon ich spreche. Ja,
ja, das war aus dem Musical Feucht und Fröhlich. Das hat der Frank Olischewski komponiert.
Gleich hören wir es, aber vorher danke ich dir sehr herzlich fürs Kommen. War eine große Freude.
Und ich bedanke mich bei dir, liebe Jutta. Du hast das super schön vorbereitet und ich wusste gar nicht, was da alles auf mich zukommt und was ich alles erlebt habe in der Zeit. Vielen, vielen Dank und ich wünsche den Hörern eine wunderschöne Fasnachtszeit und unbeschwert freuen sie sich, dass sie wieder raus können.
Das Gespräch können Sie wie immer nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Traumbad, gesungen von unserem heutigen Gast Ulrike Nerath.
Hello.